Der GWA ist der Verband der führenden Kommunikationsagenturen Deutschlands. Seine Mitglieder stehen für ein besonderes Leistungsangebot und hohe Qualitätsstandards. Wer hier mitmachen will, der braucht vor allem die Fähigkeit, einen substanziellen Beitrag zur Markenführung der Kunden zu leisten. Somit gibt der GWA werbungtreibenden Unternehmen Orientierung in einem unübersichtlichen, disruptiven Markt. So steht's auf der Website. Und zu Gast im Out-of-Home-Podcast ist heute Ralf Nöcker, der Geschäftsführer. Hallo Ralf.
Hallo, schönen guten Morgen, Kai.
Lieber Ralf, ganz schön weit oben ins Regal gegriffen, wenn ihr so beschreibt, wer bei euch mitmachen darf. Red ich gerade mit einem Vertreter der Elite des deutschen Kreativschaffens?
Ja, also Elite, das klingt so nach Eton und Boris Johnson und so. Also in dem Sinne sicherlich nicht. Nur wenn man sich den Markt mal anguckt, der Agenturen, dann ist der halt ja nicht homogen und sozusagen aus einem Guss, sondern mal mindestens zwei geteilt. Ne? Es gibt die größeren und mittleren Agenturen mit mindestens 20 Leuten, mit bis zu aber mehreren tausend Leuten. Und dann gibt es ja einen Rattenschwanz von noch 29.000 kleineren Playern. Und das ist das eine. Also es gibt da so eine Longtail versus Oligopol-Struktur in diesem Markt. Und wir sind eben die Vertreter dieses Oligopols, einfach weil die Themen auch dieselben sind, die haben. Und das Zweite ist natürlich, es gibt, und darauf zielt dieses Markenthema ab, es gibt natürlich auch reine Umsetzungsagenturen. Ne? Die machen dann nur ganz am Schluss in der Wertschöpfungskette, machen die Umsetzungsarbeiten. Und das ist also jetzt deswegen ein bisschen mit diesem Elite. Die passen einfach nicht. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir die auswählen, weil sie zu schlecht sind, sondern die Themen, die solche Agenturen haben, also sowohl die sehr kleinen als auch die eher in der Umsetzung befindlichen, sind andere als die, die eben die Agenturen haben, die so beschrieben sind, wie auch in unseren Aufnahmekriterien.
Und wer darf und wer soll dann eigentlich bei euch mitmachen? Gibt es da so ein Kriterium, wo man sagt, ja, die fünf Sachen müssen erfüllt sein?
Ja, die gibt es. Die stehen sogar in der Satzung. Mindestens 12 Leute, 1 Million Gross Income, mindestens 2 Jahre am Markt und das hast du eben schon angesprochen, eben die Fähigkeit beim Thema Markenführung auf Augenhöhe mit dem Kunden zu sprechen. Und das scheidet eben die wirklichen Markenkommunikationsagenturen von den Umsetzungsleben.
Was spannend ist, ehrlich gesagt, wenn man so eure Struktur anguckt und mit den Mitgliedern redet, die müssen ja auch richtig arbeiten. Also es ist nicht so, dass man sagt, die treffen sich einmal zum Sommerfest, auf das wir gleich noch kommen. Wenn man GWA-Mitglied ist, dann hat man auch tatsächlich was zu tun. Was muss man denn eigentlich machen oder wie muss man sich denn eigentlich bei euch inhaltlich engagieren? Ihr macht ja ganz viel, kommen wir auch gleich drauf. Aber so das Gefühl habe ich, einfach auf die faule Haut legen und Mitgliedsbeitrag zahlen, das reicht nicht.
Das klingt jetzt auch interessant. Das klingt, als würde von Tag 1 der GWA-Mitgliedschaft jemand kommen und sagen, so, von nun an passiert Folgendes. So ist es natürlich nicht gemeint. Ich stimme aber insofern zu, als der Wert der Mitgliedschaft natürlich umso höher ist, je mehr Leute aus einer Agentur tatsächlich mitarbeiten. Und mitarbeiten heißt hier zuhören und teilen. Also der GWA ist im Kern eigentlich eine Plattform, auf der sich die Mitglieder austauschen in verschiedensten Untergruppen, Fachgruppen, Councils etc. Und je mehr Leute aus der Agentur auch über alle Hierarchieebenen hinweg das nutzen und je mehr sie tatsächlich geben und nehmen, desto höher der Nutzen der Mitgliedschaft. Aber es gibt auch Mitglieder, die machen das nicht und sind trotzdem glücklich, weil sie, weiß ich nicht, den Rechtsservice in Anspruch nehmen und Effizienz einreichen. Das gibt's auch. Aber am meisten rausholen, am meisten partizipieren tun tatsächlich die, die ich eben beschrieben habe.
Was mir aufgefallen ist, ihr arbeitet auch relativ viel mit Hochschulen zusammen. Jetzt ist für uns alle in der Werbebranche ja der Nachwuchs essentiell, auch für Kreativagenturen. Wie finden denn junge Menschen heutzutage den Weg in die Werbung?
Was ich höre, wohl vor allen Dingen über Empfehlungen von Leuten, die in der Werbung arbeiten. Das ist wohl ein ganz wichtiger Faktor. In den Hochschulen haben wir tatsächlich einen erheblichen Nachholbedarf. Es heißt ja immer, wir hätten so einen schlechten Ruf, lange Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung etc. Das stimmt, glaube ich, gar nicht. Wir haben gar keinen Ruf. Da müssen wir, ja, das ist wirklich so. Ich glaube, da müssen wir mächtig nachlegen. Wir machen zwar, wie du sagtest, viel Junior Agency, Karriere, Kickstarter. Wir haben auch noch viel vor. Es ist ja gerade das Kernthema der aktuellen Präsidentin und auch des aktuellen Vorstands und des Young Boards, das wir haben. Aber das muss vielleicht auch noch früher ansetzen, vielleicht schon in den Schulen, in den Berufsinformationszentren etc. Denn Agenturen sind nicht im Relevant Set von Absolventinnen und Absolventen, da bin ich ziemlich sicher und das ist schade. Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, was man in Agenturen tut, ist es sogar relativ einfach, zumindest einen Teil der Leute zu begeistern. Aber das müssen wir eben erstmal wirklich systematisch tun.
Larissa Pohl, eure Präsidentin, du hast es gerade eben schon angesprochen, die hat auf dem letzten Sommerfest, das ihr gemacht habt in Berlin, auch deutlich gemacht, dass die Werbebranche tatsächlich Nachwuchsprobleme hat. Also was du auch sagst, als ich jung war, war Kreativer oder Kreative ein Traumberuf, war irgendwie weit weg und irgendwie tolle Leute, die mit vielen Zigaretten und Alkohol die Top-Ideen der Werbewelt entsponnen haben. Warum ist denn das offenbar heute nicht mehr so? Ist es fehlende Aufklärung oder fehlendes Wissen? Oder ist es vielleicht so, dass man sagt, naja, kreativ ist ja auch irgendwie kreativ anrüchig?
Ja, also ich glaube tatsächlich, das, was du da in deiner Jugend erlebt hast, war eine historische Ausnahmesituation. Die Werbung war ja eigentlich bis auf mal so eine Phase in den späten 70ern bis in die Nullerjahre. Da war das mal so. Da gab es so Zeitschriften wie Max, die war ja eigentlich nur von Werbern für Werber. Da waren Supermodels plötzlich Stars, wie es heute nur Sportler sind. Da war Werbung wirklich als Teil dieser auch so ein bisschen hedonistischen Popkultur damals, war ein ganz wichtiger Teil und entsprechend auch angesagt und auch wahrgenommen. Kam natürlich auch mit dem Privatfernsehen, dadurch gab es plötzlich auch viel mehr Werbung zu sehen etc. Aber sagen wir mal ehrlich, weder davor noch danach, auch davor war das ja nicht so. 68 und so, und 70er, geheime Verführer, ganz furchtbar, niemand will die Werbung, ja, also, und da sind wir jetzt wieder, wir haben es, glaube ich, wieder mit einer sehr Konsum-Kapitalismus-kritischen, ja, Thema Nachhaltigkeit, was macht ihr da eigentlich, und ihr seid doch die Komplizen, das gibt's schon auch, das spüre ich auch, der Haltung, das heißt, wir haben es mit auch so ein bisschen einer neuen Gemengelage zu tun, trotzdem gilt nach wie vor, was ich eben sagte, es ist vor allem ein Unbekanntheitsthema. Wir brauchen ja nicht alle. Wir brauchen aber den Teil, der sich für Kreativjobs und auch für so eine Art, jetzt kommt ein böses Wort, aber auch mit der Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen, ne? Was wir ja tun in der Markenkommunikation. Wir versuchen ja schon, das ist ja die Definition von Werbung, Menschen zu beeinflussen, die an solchen Dingen Spaß haben, die auch Spaß daran haben, Dinge zu produzieren, die dann sichtbar werden, auch, ne? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, und auch an diesen Arbeitsinhalten. Müssen wir halt begeistern. Und dafür gibt es auch immer noch genug Leute, aber es ist nicht mehr der Selbstläufer, den du in deiner Jugend erlebt hast. Genau. Das war aber eine historisch ziemlich kurze Phase, deine
Spannend.
Jugend.
Ja, super interessant. Kreativ arbeiten, bis der Griffel glüht und der Kopf auf den Schreibtisch fällt. Das war gestern. Also das ist ja auch so den Eindruck, den man so von Agenturen, Kreativagenturen viel hat. Die sitzen dann zusammen und brüten und machen und tun. Und irgendwie um 23:30 Uhr gehen sie raus und morgens früh um 6:50 Uhr sind sie schon wieder da. Geht Kreation mit der jetzigen Generation, die ja nicht so fokussiert ist auf das Thema Arbeit? Die wollen ja eher 9 to 5 und dann ganz viel Work-Life-Balance. Geht Kreation und damit so das Kreativmodell oder das Produktivmodell von Agenturen eigentlich überhaupt noch mit dem, was da heranwächst?
Also ich gebe dir recht, wenn du feststellst, dass wesentlich genauer auf Arbeitszeiten geschaut wird, wesentlich genauer geschaut wird, Arbeit und Freizeit etc. Das ist ein Wandel. Also diese Long Working Hour Kultur, die ist durch. Andererseits habe ich mich immer schon gefragt, gerade in diesem Kreativumfeld, wo fängt denn Arbeit da an und wo hört die auf? Also was rechnen denn Kreative auch alles in dem Bereich Arbeit und was muss man auch rechnen? Also natürlich wird auch von Kreativen erwartet, dass sie auf die Documenta gehen oder dass sie sich irgendwelche Filme, in denen irgendetwas Innovatives passiert, anschauen. Also das ist ja sowieso alles schon relativ wenig trennscharf. Wir reden jetzt nur über Kreation, ne? Wo fängt die Arbeit an, wo hört sie auf? Und das ist auch ein wesentliches Merkmal von Kreativjobs, dieses Verschwimmen der Grenzen. Und insofern ist das für mich auch nicht das wesentliche Thema, was wir im Moment haben. Das wesentliche Thema ist, schafft man es in diesen neuen virtuellen Strukturen die gleiche Qualität von Kreation hinzubekommen, wie in den, wir sind alle im Büro und arbeiten Strukturen. Das ist eine ganz krasse Herausforderung. Also, ich glaube nicht, dass die Beatles Sgt. Pepper gemacht hätten, wenn sie sozusagen sich irgendwelche Files zugesimst hätten und alle in ihren jeweiligen Häusern im Lockdown gesessen. Das wäre nicht passiert, sondern die mussten natürlich vor Ort sein.
Das
Und
ist ein super Thema.
das ist eine echte Herausforderung. Ich finde, die ist, glaube ich, noch höher zu gewichten als die, ist das noch so angesagt und wollen die und Arbeitszeiten. Das ist nicht so das Thema. Das Thema ist dieses vor Ort oder nicht vor Ort.
Das finde ich super spannend. Tatsächlich ist es ja ein Thema, jetzt wo du sagst, ein Kreativprozess ist ja doch einer, das geht da auch, Beatles, super Beispiel, sich aneinander zu reiben und Sachen zu verwerfen und dann gemeinsam Ideen zu entwickeln und ein
Genau.
Team zu bilden. Und das ist virtuell natürlich unglaublich schwer. Aber jetzt mal gleich angeschlossen die Frage, die Corona-Zeit oder die andersrum, die aus den Lockdowns kommende Erfahrung, dass man sich eben auch wunderbar virtuell mit Dingen beschäftigen kann, Klammer auf, wunderbar, Klammer wieder zu. Das ist ja so, das ist ja nicht mehr wegzudenken. Und gerade jetzt, wenn wir über die Jüngeren reden, die wollen das ja, die fordern das auch. Heißt das denn eigentlich, dass Kreativität in bestimmten Bereichen gar nicht mehr stattfinden kann? Oder ist es eher so, dass man sagt, wir müssen ganz viele Techniken entwickeln, um eben auch in der Virtualität Teams zu schaffen und Kreativität eben dann über Files herzustellen?
Also ganz klar glaube ich Letzteres, was du sagst. Ich glaube, das muss sich ändern. Also dieses Modell, wir sitzen alle in einem Raum und werfen uns die Bälle zu und reiben uns aneinander und dann kommt die tolle Idee raus, das wird so nicht mehr in der Form geben können. Ist insofern alles noch so ein bisschen vage, weil die Leute, die den Lockdown erlebt haben und jetzt die letzten 2 Jahre, die kannten sich ja noch aus Kulturen, die vor Ort entstanden sind. Die haben ja noch so eine gewisse Schwungmasse von der Kultur und von der Art, wie man zusammengearbeitet hat und auch, die kannten sich ja auch von vor Ort. Jetzt kommen aber langsam Leute an Bord, die kennen das gar nicht. Und das wird die entscheidende Herausforderung. Da habe ich auch jetzt keine, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie ich erwarte, dass das ausgeht, aber sich jetzt mal anzuschauen, wie Kreativprozesse wirklich zwischen Leuten passieren, die nur virtuelle Strukturen kennen. Da bin ich mal gespannt. Also da werden wir, wenn wir in 2 Jahren nochmal reden, können wir das Thema gerne nochmal aufgreifen. Das ist für mich auch jetzt so ein real ablaufendes Experiment. Und bin ich echt gespannt, was da rauskommt.
Du hast es vorhin angesprochen, Werbung und Marketing bläst der Wind der Konsumkritik auch hart ins Gesicht. Ist das, was wir machen, eigentlich aus deiner Sicht generell nicht mehr sexy? Also sind wir wieder in den 68er, 70er Zeiten, in denen Werbung einfach nicht mehr gesellschaftskonform oder gesellschaftlich wünschbar ist?
Es gibt einen Punkt, den wir als komplette Werbewirtschaft inklusive Markenunternehmen so ein bisschen versäumt haben, nämlich deutlich zu machen, dass das, was Markenkommunikation tut, eben keine Selbstverständlichkeit ist, wofür sie genommen wird. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Problem. Und dass tatsächlich auch für jeden einzelnen Konsumenten und für jede einzelne Konsumentin ein konkreter Nutzen aus Markenkommunikation entsteht. Also selbst so triviale Dinge wie, dass ja nun der unabhängige Journalismus immer noch zum allergrößten Teil durch Werbung finanziert wird, übrigens ja auch die Plattform, auf der sich tummeln, ob der jetzt wirklich in der Form verinnerlicht ist, dass man sagt, na gut, dann, also nee, Werbung kann ich ja gar nicht zur Debatte stellen, selbst wenn ich die doof finde. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube nicht, dass wir ein Preisniveau haben, wie wir es jetzt haben. Jetzt lassen wir die Inflation mal gerade außen vor. Wenn es keine Preiswerbung mehr gibt, warum soll ich denn einen Preis senken, wenn das keiner mitbekommt? Also es sind so ein paar ganz triviale Beispiele für Konsumentennutzen, der aus Markenkommunikation entsteht. Die ganze Orientierung, die Markenkommunikation bietet. Man stelle sich nur mal einen Laden vor, in dem alle Produkte gleich aussehen und in Areal 14 der Markenname steht. So, viel Spaß bei diesem Einkaufserlebnis. Das war 4 Stunden, bis ich da durch bin und meine Sachen habe. Weil natürlich ich überhaupt nicht unterscheiden kann, anhand der klaren Markenbotschaften, anhand der Verpackungen etc., bis ich da meine Marken oder die Produkte meiner Wahl gefunden habe. Da muss ich mir 4 Stunden Zeit nehmen. Das sind alles so Sachen, die haben wir vergessen, deutlich zu machen als Industrie, und diese sehr werbekritischen Menschen nehmen nicht wirklich zur Kenntnis, was das alles an positiven Effekten hat. die einfach ja da sind. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben. Wir haben nie, auch in kleinen Gruppen, in den sehr radikalen, die auch dann mit Cultural Appropriation unterwegs sind, alle Vogue und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt nicht despektierlich, aber es gibt natürlich da auch, die lehnen aber nicht nur Markenkommunikation ab, sondern die lehnen das ganze System ab.
Ich glaube, das ist ein ganz, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil ein Thema, was uns zum Beispiel gemeinsam bewegt, ist ja so Initiativen wie Berlin werbefrei oder Hamburg werbefrei, die Außenwerbung im öffentlichen Raum weitestgehend verbieten wollen, weil sie eben stört und weil sie meinen, das ist eben was, was Konsum anregt. Und Konsum anregen ist ja angesichts der Klimakatastrophe was, was man eigentlich gar nicht will. Wie siehst du denn das? Also Werbung im öffentlichen Raum, muss sowas nicht auch künftig Bestandteil der Kommunikation sein, die wir als Gesellschaft so brauchen?
Ja, also selbstverständlich. Und andersrum gesagt, ich finde auch ganz, ganz, ganz schwierig, wenn solche Dinge überhaupt reguliert werden sollen. Und ich glaube, diese Kritiker denken da einen Schritt zu kurz, denn warum soll denn jemand, dem was anderes stört, nicht mit Rückgriff auf die Argumente, die meinetwegen Berlin werbefrei anführt, wieder was Neues fordern? Also wir treten da ja so eine, möglicherweise so eine Spirale los, in die in immer mehr Regulierung in immer weiteren Kreisen enden kann. Ja, also die denken oft, diese zum Beispiel Berlin werbefrei, wenn das dann reguliert ist, ist ja alles gut und dann sind wir ja alle froh. Nee, so ist es ja aber nicht, weil irgendwen anderes stört was anderes und er wird dann dort losziehen. Und deswegen finde ich es besser, wenn man so eine absolut klare Linie, die heißt, also wenn es Produkte gibt, die zugelassen sind, muss auch dafür geworben werden können und natürlich auch überall dort, wo es zulässig ist. Und gerade die Außenwerbung ist ja auch schon sehr stark reglementiert. Wir können ja nicht diesen Wildwuchs, wie zum Beispiel, mir fällt das immer auf, wenn ich nach Teneriffa reinfliege, was da an Außenwerbung ist. Das ist ja wirklich schrecklich. Gibt es ja hier gar nicht. Ich verstehe sowieso nicht. Also gerade in Berlin finde ich die Außenwerbung sehr dezent.
Wie können wir denn gemeinsam die Miesepeter davon zu überzeugen, dass Werbung wichtig ist, auch generell, um Themen für ein Wirtschaftssystem bereitzustellen? Das ist ja schon genannt. Glaubst du, es ist eine Überzeugung, die wir da, oder es ist eine Überzeugung, die wir da vielleicht sogar verhindern, verändern, umdrehen können? Oder ist es einfach so, dass man sagt, na, da gibt es inzwischen gesellschaftliche Gräben, die kann man gar nicht mehr mit Argumenten zuschütten?
Die kann man, also ja, letzteres, oft sind das Gräben, die man nicht mehr zuschütten kann. Und zwar in dem Moment, wie ich eben sagte, wo die Diskussion sich gar nicht mehr innerhalb der Systemgrenzen befindet, sondern über Systemgrenzen hinausgeht. Das heißt, wo gar nicht eine Berlin werbefrei im Rahmen einer Marktwirtschaft diskutiert wird, sondern die Marktwirtschaft. Also ich habe entsprechende Veranstaltungen erlebt mit den entsprechenden Hochschullehrern, die entsprechende Aussagen gemacht haben. Das war eine Diskussion, die hat man nicht innerhalb des Ordnungsrahmens, den wir irgendwie alle ja gut finden, geführt, sondern das ging immer über den Ordnungsrahmen selber. Und dann kann man nicht mehr argumentieren. Wenn ich sage, im Rahmen unseres bestehenden Systems ist Werbung aber nützlich, wie ich es eben gemacht habe, dann sagen die, ja, aber das ganze System führt dazu, dass der Planet an die Wand fährt. Und wo will man dann da über, dann ist die Diskussion auf völlig verschiedenen Ebenen und kann deswegen auch nicht stattfinden. Das habe ich halt schon oft erlebt. Und dann ist man ruckzuck bei dieser anderen Diskussion, die man ja auch führen kann. Aber es ist eine andere Diskussion.
Ja, absolut.
Da die diese Ebenen immer verwechseln, ist es echt schwierig.
Was auch schwierig ist und was auch ein Thema wird zunehmend, sind Werbeverbote. Die Werbeverbote, die hängen ja so wie ein Damoklesschwert über uns allen in der Branche. Also einmal Alkoholwerbung, nö, soll nicht mehr stattfinden. Zuckerwerbung, geht. Also alles, was sozusagen irgendwie Zucker hält, darf man nicht mehr bewerben. Klimaschädliche Produkte auf gar keinen Fall. Also keine Autos mehr bewerben, Verbrenner schon gar nicht und Flüge auch nicht, weil es irgendwie Kerosin verbraucht. Macht denn das Sinn aus deiner Sicht, Kommunikation verbieten, um Konsumverhalten zu verändern?
Nein, mach's nicht. Schon allein, weil dieses Werbewirkungsmodell, was dahinter steht, ist ja nicht unumstritten. Also dieser berühmte Ansatz, dass Werbung Präferenzen verändert. Ne? Also im Sinne von, ich wollte es eben gar nicht haben, jetzt habe ich Werbung gesehen und jetzt will ich es haben.
Jetzt muss ich es kaufen.
Oder schlimmer noch, jetzt muss ich es kaufen, genau. Ob das wirklich so ist oder mit den entsprechenden negativen Konsequenzen für Wettbewerb und für die Gesundheit und was alles, ist ja in der, klar, jeder führt da seine Studien an und Studien hier und Studien da, aber es ist ja zumindest nicht so gesichert, wie es viele der Regulierungsbefürworter so anführen. Das stimmt ja einfach nicht. Also ich habe mir mal für ein Buchprojekt die Mühe gemacht, diese ganze Werbewirkungsforschung in der Hinsicht mal durchzublättern. Das ist total umstritten, ob das wirklich so funktioniert. Jemand, der sich mit der Werbewirkung erforscht, hat mir mal gesagt, naja, also wer noch nie Cola getrunken hat, reagiert auf Cola-Werbung gar nicht. Also gar nicht, der nimmt die gar nicht wahr, weil wir werden mit so viel Werbeeindrücken bombardiert. Kann man mal so sagen, oder mit so viel, überhaupt so viel Eindrücken. Wir filtern, was für uns nicht relevant ist. Und so also eine braune Brühe, ich übertreibe,
Ja,
die ich
absolut.
noch nie getrunken habe, die filtere ich raus. Die nehme ich gar nicht wahr. Wie dann aber argumentiert wird, dass Werbung also dafür sorgt, dass ich vom Nicht-Cola-Trinker zum Cola-Trinker werde, erschließt sich mir dann nicht so richtig.
Ja,
Also,
man hat auch,
ja, bitte.
Nee, man hat auch das Gefühl, diese Werbewirkung, also die Werbeverbotsdiskussion ist ja auch so ein bisschen Placebo. Mediziner würden sagen, man versucht sozusagen an Symptomen statt an den Ursachen rumzudoktern, also an der echten Krankheit. Glaubst du denn, wir können irgendwie Vernunft in so eine Diskussion bringen?
Ja, wir versuchen es ja allenthalben und gelegentlich kommen wir ja auch durch. Es ist ja jetzt nicht so, dass jede Regulierungsvorhaben tatsächlich auch mit Erfolg gekrönt wird, sondern viele werden ja dann doch nach Abwägung wieder kassiert und dann kommt die neue Regierung, will das wieder neu machen und so. Aber wenn man vernünftig argumentiert, sind die Politiker ja nicht gänzlich Argumenten gegenüber verschlossen. Wir müssen nur dranbleiben. Alle miteinander, ganz klar. Und was ich eben sagte, ist ganz wichtig, nochmal und immer wieder auch klar machen, was die positiven Effekte von Markenkommunikation und Werbung und Außenwerbung sind. Das ist wichtig, dass man das macht, weil die sind vergessen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die teilweise der Politik nicht so klar sind. Also ein Argument wie das, was ich eben anführte, dass unabhängiger Journalismus zu einem Großteil von Werbung finanziert, denn da muss doch die Debatte schon gleich irgendwie weniger radikal geführt werden, wenn man das hört. Und es ist ja.
Absolut. Larissa hat noch einen Punkt auf eurem Sommerfest angesprochen. Eure Mitgliedsagenturen, die verpflichten sich zu Chancengleichheit, ethischem Management, Nachhaltigkeit. Wo steht denn aus deiner Sicht die Werbebranche bei diesen Themen heute?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil sie eine Verallgemeinerung verlangt, die ich natürlich so nicht leisten kann, weil ich auch gar nicht in jede Agentur reingucke. Aber was ich feststelle, ist, dass diese Themen, als ich beim GWA anfing und noch lange Zeit, als ich dort tätig war, nicht auf der Agenda waren und jetzt wirklich ganz oben auf der Agenda sind. Ganz, ganz oben. Sowohl das Thema Nachhaltigkeit, Diversity als auch andere, beispielsweise auch so Themen wie Unconsciousness Bias bei Bewerbungsgesprächen, bei Beförderungsfragen etc. Also das hängt natürlich auch mit dem Fachkräftemangel zusammen, denn Absolventinnen und Absolventen, aber auch sonstige Talente fordern sowas einfach ein. Also wenn man da kommt und sagt, das ist uns alles egal, dann hat man schon wieder einen großen Teil der potenziellen Mitarbeitenden verloren. Also da, das ist so ein bisschen sich selbst verstärkender Regelkreis, kann man sagen. Und insofern, das Thema steht ganz oben bei, ich würde auch wirklich sagen, allen Agenturen. Da gibt es keine, die da immer noch sagt, ihr müsst alle ins Büro und es sind immer noch alles Geschäftsführer. Das sind die Ausnahmen.
Mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass die Werbebranche da relativ weit schon gekommen ist. Wie können wir denn dazu beitragen, dass die Branche noch nachhaltiger und noch geschlechtergerechter wird? Ist es so, man sagt, da muss man eben noch stärker, in Anführungszeichen, sich selber an die Schultern fassen? Oder glaubst du, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die ohnehin passieren wird?
Es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die ohnehin passieren wird, ganz klar, die ist schon in vollem Gange. Gleichwohl können wir natürlich auch als Verbände da an vielen Stellen Hilfestellung liefern durch Trainings, wir haben die Gleichstellungsbeauftragten alle geschult bei uns in den Agenturen, machen immer wieder Webinare zu dem Thema, wir bieten bald ein Unconsciousness Bias Training, deswegen kam ich eben drauf an, etc. Also wir können auch als Verbände viel tun, um die Mitglieder zu unterstützen, genauso beim Thema Nachhaltigkeit, Zertifizierungen, Analysen der Agentur, wo hakt es denn bei euch, etc. etc. Also Das begleiten wir schon intensiv und da werden auch große Schritte gemacht.
Ein Grundsatz, den ihr habt, ist kein Pitch ohne Honorar. Für die, die jetzt nicht so vertraut sind damit, ist es so, dass immer noch sehr viele Ausschreibungen von Unternehmen, Pitches und Kreativausschreibungen oder Mediaausschreibungen, die werden ja von Kunden angefragt und dann machen eben der eine oder andere, die eine oder andere Agentur sagt sich, das mache ich gerne so. Die eine oder andere sagt dann, insbesondere eure Mitglieder dann, nee, wir machen das nur, wenn wir dafür schon, weil es ja eine echte Leistung ist, ein Honorar bekommen. Glaubst du, dass bei GWA die Reihen relativ geschlossen sind? Du hast vorhin von dem Longtail geredet, ja gar nicht negativ, aber da gibt es natürlich viele Agenturen, die ganz anderen Fokus, vielleicht auch ganz anderen Hintergrund haben. Kann man das in der Branche eigentlich, ich kenne nur den Mediabereich auch ganz gut, kann man das in die Branche rein hämmern, dass man möglichst, wenn man solche Dinge tut, wie einem Pitch teilnehmen, dann dafür auch Geld nehmen sollte? Oder glaubst du, es wird immer die schwarzen Schafe geben, die das anders machen?
Ganz ausschließen kann man das nie. Wenn man aber hört, dass ja zwischen 30 und 40% der Pitch-Anfragen mittlerweile abgelehnt werden von den Agenturen, und zwar unter anderem erstens mal, weil Fachkräfte fehlen, um das überhaupt abzuarbeiten. Also selbst wenn man den Auftrag dann bekommt, man hätte gar nicht die Leute, um den dann zu bearbeiten. Das eine und das zweite sind eben so Sachen wie, wir haben es mal erhoben, kein Pitch-Honorar. Ja, also es passiert ja tatsächlich, dass solche Anfragen genau deswegen auch abgelehnt werden. Man verpflichten kann ich als Verband und wir als Branche niemanden, weil dann wären wir im Kartellrecht und das wäre sehr schnell sehr dünnes Eis. Wir appellieren aber andauernd und immer wieder, auch beim Sommerfest in der Rede kam es ja zur Sprache, tut es nicht. Das ist ein klassisches Gefangenendilemma. Ne? Also eine Kooperation, sprich keiner weicht ab vom Grundsatz, kein Pitch ohne Honorar wäre die für alle beste Lösung, aber trotzdem weicht eben der eine oder andere, je nach Agentursituation, je nach Kunden, je nach was, whatever, von dieser eigentlich optimalen Lösung ab.
Kreativität ist was, was besonders ist in der Branche, sozusagen der Nukleus von dem, um das wir uns so alle bewegen. Und in dieser Kreativbranche gibt es einen Top Award, den Effie, der von euch vergeben wird, für besonders Effizienz, eigentlich so der Top Award aus meiner Sicht der deutschen Kreativbranche. Was macht denn so besonders im Vergleich zu den Nägeln, Plakativen und Mediapreisen? Was ist denn euer Preisfokus und warum glaubst du, ist er immer noch so begehrt?
Also das wesentliche Abweichungsmerkmal ist, dass er tatsächlich die Wirksamkeit von Kampagnen oder Marketingkommunikation bepreist und nicht im Fokus die Kreativität. Was jetzt auch bitte wieder nicht eine irgendwie wertende Aussage war. Ich finde, was der ADC macht, ist auf seine Art genauso wichtig, nämlich das kreative Potenzial wirklich mal auf eine Bühne darzustellen, so ähnlich wie die Haute Couture schauen. Wir sind eher Prêt-à-porter. Das heißt also, bei uns wird bewertet, was tatsächlich auf dem Platz passiert ist. Die Jury ist einer gewissen Anstrengung unterworfen, weil sie wenig Bilder bis gar keine Bilder sieht und unheimlich viele Zahlen, Torten, Balkendiagramme wälzen muss. Es geht also wirklich darum, wie hat die Kampagne die Ziele erreicht oder übererfüllt. Also Effektivität. Und das zweite Merkmal, wodurch der sicherlich sich unterscheidet, ist die Internationalität. Den Effi gibt es nach ähnlichen beziehungsweise identischen Kriterien fast auf der ganzen Welt. Ich glaube, das sind jetzt fast 50 große Märkte, auf denen der verliehen wird. Wir waren der erste Auslandsmarkt im Jahr 1981. In den USA gibt es den lustigerweise seit 1968 schon. Mittlerweile gibt es ihn in China, in ich weiß nicht wo überall. Und das sind die beiden Dinge. Und begehrt ist er, weil natürlich auch der Agenturkunde den besonders hoch schätzt, weil seine Arbeit wird ja mit ausgezeichnet. Das heißt, auch so ein Marketier freut sich ja vielleicht, wenn er die eigenen Anstrengungen in der Markenkommunikation auch im Unternehmen nochmal, ich will nicht sagen rechtfertigen, aber feiern kann, ja, dass die Arbeit, die er da geleistet hat, prämiert wird von einer sehr sachkundigen Jury. Das hilft denen ja auch und deswegen ist er auch auf Kundenseite besonders beliebt.
Das ist für einen Verbandsgeschäftsführer, der den Preis vergibt, auch besonders schwierig zu sagen, da gibt es ein oder andere, was toll war. Aber gibt es aus deiner Sicht Kampagnen, die aus den letzten Verleihungen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, Das ist aber tatsächlich schwierig. Das versuche ich immer zu vermeiden. Aber
Ja, denke ich mir.
ich kann mich elegant da rausfinden, indem ich auf die Grand Effis der letzten Jahre
Ja, mach
verweise.
mal.
Das war jetzt auf jeden Fall Sixt, was natürlich, das ist vielleicht also Sixt und Hornbach sind so zwei Kunden, die ich jetzt mal ein bisschen und Agenturen, die ich ein bisschen rausheben würde, weil die so dauerhaft, so stringente und so erfolgreiche Markenkommunikation machen, immer mit der gleichen Agentur auch, gerne mal, genauso wie übrigens
Ja,
Red Bull auch,
ja.
ja, sehr lange kontinuierlich immer zusammengearbeitet, immer den Ideen neue, spannende Twists entlockt, sich auch immer angepasst an die sich ändernden Medienumfelder. Also die sind schon sicherlich, das ist jetzt gar nicht besonders originell, glaube ich, aber wenn man das sagt, aber die sind schon so ein bisschen herausragend aus den vielen, vielen Effi-Cases, die es gibt, die alle super sind.
Und wenn du den Effi mal so Revue passieren lässt aus den letzten paar Malen, glaubst du, es gibt kreative Trends, die werblich in die Zukunft verweisen? Da geht die Werbung hin, da geht die Effizienz der Werbung hin?
Ich glaube, der Trend ist, dass es einen einzelnen Trend, der beschreibt, wo es lang geht, nicht mehr gibt und auch nicht mehr geben wird. Ich glaube, wir werden, und das bildet sich auch in der Agenturszene ab, wir werden es mit ständig neuen Kombinationen von Agenturen und von eingesetzten Medien und von eingesetzten Kampagnenelementen sehen. Je nach Fall, je nach Kunde, je nach Aufgabe wird das sozusagen immer wieder neu zusammengesetzt und neu konfiguriert. Also dieses, wenn man sagt, wir machen jetzt die eine große XY, Sache, das wird es, glaube ich, nicht mehr geben, sondern das wird alles immer kleinteiliger und kooperativer. Also das ist jetzt kein wirklicher Trend, wenn du sagst, sag mal den Trend, so einen Blick auf digital hier und da, so nicht, sondern das ist, finde ich auch, glaube ich, auch medienneutral. Also manchmal ist TV-Außenwerbung die richtige Kombination, mal ist flankiert mit, was weiß ich, TikTok. Beim nächsten ist es dann Influencer plus was weiß ich. Also das wird und das alles sehr kleinteilig, glaube ich. Sehr schwierig. Die Komplexität des ganzen Markenkommunikationsthemas wird erheblich immer noch zunehmen.
Positive daran ist, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder.
Ja, deswegen,
Ja.
ich mache mir auch um den USP unserer Agenturen da gar keine Sorgen. Das wird immer schwieriger und immer komplexer und Agenturen gehen da mit und beherrschen diese Komplexität. Und insofern wird auch vielleicht der Know-how-Abstand zwischen Agenturen und ihren Auftraggebern wachsen, wodurch die Dienstleistung der Agenturen natürlich an Wert gewinnen wird. Das müssen sie dann allerdings auch noch zu höheren Honoraren umdrehen. Dann ist alles gut.
Und das besprechen wir beim nächsten Mal mit den Honoraren der Agenturen, wenn wir uns dann in 2 Jahren wiedersehen. Ganz herzlichen Dank, Ralf.
Danke dir.
Das war Ralf Nöcker, zu Gast im Out-of-Home-Podcast, der Geschäftsführer des GWA, des Verbands der führenden Kommunikationsagenturen in Deutschland.